wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Wir Frauen, so sagt man immer, sind für nichts so dankbar wie dafür, dass man sich mit uns beschäftigt. Und aus eben diesen Gedanken ist Annabelle entstanden. Sie hat nur den einen Wunsch, den Frauen bei ihren kleinen und großen Sorgen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Annabelle, die erste klassische Frauenzeitschrift der Schweiz. Annabelle, die Ratgeberin für die passende Garderobe, eine schöne Wohnung und den richtigen Ehemann. Annabelle wird heute 75 Jahre alt. Dazu ein Rückblick auf ein Medium, das ein Stück Schweizer Frauengeschichte dokumentiert, in Kontext mit Sabine Bitter. Was Marie Claire in den 1930er Jahren für Frankreich war, sollte Annabelle für die Schweiz werden. Eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift für die moderne Frau mit Ausstrahlung über die Landesgrenzen hinaus. Eine Ausstrahlung, die sich jahrzehntelang gehalten habe, sagt die heutige Chefredaktorin Lisa Feldmann.
Das ist ganz am Anfang meiner Karriere gewesen, noch in Deutschland. Ich würde mal sagen, Ende der 80er, frühe 90er Jahre. Damals habe ich angefangen, überhaupt für Frauenzeitschriften zu arbeiten. Und es war damals schon so, dass die Annabelle über die Schweiz hinaus einen Ruf hatte. Also da habe ich die sicher schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Ich habe ja auch in dem Umfeld, sag ich mal, auch in Deutschland der klugen Frauenzeitschriften gearbeitet und Annabelle war absolut auch eine davon.
Annabelle, die Kluge.
Das heißt, dass es Frauenzeitschriften sind, die sich jetzt nicht nur den schönen Dingen des Lebens zuwenden, sondern auch frauenpolitisch denken, auch soziale Themen, frauenpolitische Themen angehen. Annabelle mit ihrer langen Geschichte hat eine große Tradition damit und das ist natürlich sehr viel spannender, als sich jetzt nur um schöne Schuhe zu kümmern.
Um schöne Schuhe kümmert sich Annabelle trotzdem. Ebenso um schicke Kleider und schmucke Accessoire. Zum Profil der Annabelle-Leserin von heute sagt Chefredaktorin Lisa Feldmann, die im August zum Magazin Interview nach Berlin wechselt.
Die große Zahl der Leserinnen liegt so zwischen 28 und 48. Das ist unser größter Anteil. Und sie sind eben gut ausgebildet. Sie leben meist in urbanen Zusammenhängen, also in der Stadt oder in der Agglomeration. Sie sind weit gereist, sie sind mehrsprachig, sie verfügen über ein entsprechendes Einkommen, weil sie eben auch gute Jobs haben. Also es ist so sicherlich eine kluge Frau, an die wir uns wenden.
Als gebildet, klug und kaufkräftig gilt die Annabelle-Leserin von heute. Das war 1938 bei der Gründung vor 75 Jahren nicht der Fall. Viele Frauen hatten damals noch keinen Beruf erlernt, die wenigsten eine höhere Ausbildung absolviert. Dies war gesellschaftlich nicht opportun, hieß es doch von den Frauen oft, sie heiraten. Ja doch. Wenn sie trotzdem berufstätig waren, weil sie alleine lebten oder die Familie ernähren mussten, arbeiteten sie in der Fabrik, im Verkauf oder im Büro, im Labor oder im Spital, im Kindergarten oder in der Schule. Die meisten Frauen verfügten nur über ein kleines oder gar kein eigenes Einkommen und manche musste, wenn sie die Annabelle kaufen wollte, zuerst den Ehemann fragen. Vor diesem Hintergrund eröffnete eine neue Zeitschrift nur für die Frau doch eine neue Perspektive. Zitat aus der Eigenwerbung 1938.
Annabelle ist jung und kühn. Deshalb darf sie den Versuch wagen, Eleganz und Schönheit mit den bescheidenen Bedürfnissen des Alltags zu vereinen. Sie traut sich zu, unter dem gleichen Deckblatt über Filmstars und Kochrezepte, über Bücher und Kosmetik, über Kinder und neue Moden, über Blumen und frauliche Fragen zu sprechen. Sie möchte mit einem Wort versuchen, im reichsten und weitesten Sinne das zu werden, was sie als Leitstern führte, die Freundin aller Frauen.
Am 1. März 1938 bekamen die Frauen in der Schweiz Annabelle. Der Zeitpunkt war klug gewählt. Schweizer Verleger erkannten das Bedürfnis nach einem deutschsprachigen Heft für das weibliche Publikum. Umso mehr als Deutschland damals im Zug seiner Kriegsvorbereitungen Frauenzeitschriften als unwichtige Produkte einstufte und ihre Herstellung und ihren Vertrieb einschränkte. Dazu sagt die Historikerin Iris Blum, die sich mit der Entstehungsgeschichte der Annabelle befasst hat.
Die Gründungsväter der Annabelle waren Karl von Schumacher und Manuel Gasser. Diese beiden Männer, die auch 1933 die Weltwoche gegründet haben. In der Weltwoche gab es 1933 eine sogenannte Frauenseite, wo Mabel Zuppiger unter dem Pseudonym Glodin Artikel verfasst hat.
Glodin kam mit ihrer Frauenseite bei den Leserinnen sehr gut an.
Sodass sich unter anderem auch daraus die Idee entwickelt hat, ein zweites innovatives Medienprodukt auf den Markt zu bringen. Und das war dann die Geburtsstunde für die Annabelle.
Mabel Zuppiger versteckte sich jetzt nicht mehr hinter dem Pseudonym Glodin, sondern trat als Journalistin unter eigenem Namen auf. Mit Erfolg. Die Annabelle konnte sich während der Kriegsjahre und darüber hinaus gut halten. Im Gegensatz etwa zu Marie Claire in Frankreich, die 1942 von den deutschen Besatzern eingestellt wurde. Die Annabelle aber erschien regelmäßig und Mabel Zuppiger hatte freie Hand. Aber, so Iris Blum,
war aber interessanterweise erst 1953 nominell Chefredaktorin, hat diesen Posten bis 1959 inne gehabt. Das heißt, sie hat also die inhaltliche Prägung dieses Blattes wirklich 20 Jahre lang dominiert.
Die inhaltliche Prägung und die Hinwendung zum weiblichen Publikum. Früh erkannte Mabel Zuppiger, wie wichtig und lukrativ die Interaktion mit den Leserinnen war. Sie schaffte es, viele Frauen in der Schweiz emotional an die Annabelle zu binden.
Liebe Annabelle, auch ich möchte dir manches Geheimnis anvertrauen. Sag, darf ich denn auch deine Freundin sein? Ich habe nur einen Wunsch für dich, dass du diesen glücklich begonnenen Weg fortschreitest und einer jeden Frau das werden darfst, was du mir bereits bist, Freundin.
Die Annabelle, die am 1. März 1938 zum ersten Mal erschien, kam zur richtigen Zeit. Sie sprang während der Kriegszeit auf dem deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt in eine Lücke und bot nach dem Krieg der wachsenden Konsumindustrie eine Plattform für ihre neuen Produkte, die abgesetzt werden wollten. Statt Bohnen zu sterilisieren und Konfitüre einzukochen, konnte die Hausfrau nun bequem Konserven kaufen und der Familie Ravioli und Erbsen aus der Büchse servieren. Statt vom Windeln Waschenwunde Hände zu bekommen, studierte sie in der Annabelle die neuesten Waschmaschinenmodelle. Statt Schürzen zu nähen und Pullover zu stricken, konnte sie nun auf Rolltreppen durch die neuen Warenhäuser von Etage zu Etage fahren und vor dem inneren Auge Revue passieren lassen, was ihr, gemäß Annabelle, am besten stand. Und wer sich dies alles leisten konnte, versuchte nicht zuletzt auch das traute Heim etwas aufzupolieren. Iris Blum.
Nach dem Krieg wurden die Frauen zum Teil wieder ins Haus verbannt, an Heim und Herd zurückgeschickt. Im Krieg wurde eigentlich die bürgerliche Geschlechterideologie ein wenig aufgebrochen, indem die Männer ja im Aktivdienst waren und Frauen auch traditionell männliche Arbeiten übernehmen mussten, zu Hause, in der Landwirtschaft beispielsweise oder manchmal auch in der Fabrik. Aber von diesen Rollenbildern neuen wollte man eigentlich wieder wegkommen und eher zurück nach dem Motto, den Männern das Weltgeschäft und den Frauen das Häusliche. Aber das Neue war jetzt, dass dieses Häusliche eben auch formschön zu gestalten ist. Also im Annabelle-Jargon hieß es dann, im Heim eine Welt oder auch in der Welt ein Heim.
Annabelle entwarf für die Haushalte in der Schweiz eine ganze Wohnphilosophie.
Wir haben eine Verpflichtung, dass wir uns auch in Zukunft vor allem üblen Dekor, allen Auswüchsen hüten wollen und Möbel und Häuser und Wohnungen zeigen, in welchen heitere, geschmackvolle, gesunde Menschen ein Dasein verbringen, das sowohl an Mut wie Kraft besitzt.
Die Frauenzeitschrift führte der modernen Hausfrau praktische Kücheneinrichtungen vor, die beim Kochen Zeit sparten. Sie präsentierte schnörkellose Möbel, die leicht zu pflegen und zu verschieben waren und so für Abwechslung sorgten. Annabelle frischte auf diese Weise manche muffige Stube auf. Sie stand den Frauen beim Einrichten einer neuen Wohnung ebenso beratend zur Seite wie bei der Bewältigung neuer Lebenslagen. Iris Blum.
Es war am Anfang vor allem das Heft eine Orientierungshilfe für junge Hausfrauen, die sich jetzt neu in ihre Rolle als Gattin und Mutter einleben mussten, sodass die Annabelle in dieser Lebenssituation zu einer wichtigen Ratgeberin wurde. Ganz konkret ging es um Dinge wie Wohnungseinrichtung, Mahlzeiten auf den Tisch bringen, auch der Umgang mit dem Ehemann wurde angesprochen oder sogar die Kontrolle über die eigenen Gefühle in dieser neuen Lebenssituation mit neuen gesellschaftlichen Anforderungen.
In den 1950er Jahren erlernten mehr Frauen als je zuvor einen Beruf. Sie besuchten Handelsschulen, lernten Sprachen, gingen allein ins Ausland oder zumindest ins Welschland oder ins Tessin. Die Frauenzeitschrift nahm diese Entwicklungen auf. Sie unterstützte die Frauen, die auf eigenen Füßen stehen wollten, aber Orientierungsschwierigkeiten hatten. Zitat aus einem Brief einer Leserin.
Liebe Annabelle, ich bin ein 24-jähriges Mädchen und viel allein. Mitte März werde ich nun in Lugano eine Stelle als Saaltochter annehmen. Ich kenne dort niemanden, aber bestimmt gibt es dort ein nettes, feines Mädchen, am liebsten eine Berufskollegin, mit der ich die Freizeit verbringen könnte.
Die Annabelle war in den 1950er und zu Beginn der 1960er Jahre auf Erfolgskurs. Sie erzielte eine Auflage von über 100.000 Exemplaren. Mode, Kosmetik, Haushalt und Wohnen waren die bevorzugten Themen. Die Freundin aller Frauen versuchte außerdem früh, Kontakte unter Frauen zu vermitteln, sie, wie man heute sagt, zu vernetzen. Und sie bemühte sich, auf manche schwierige Lebenslage zu reagieren, die die Leserinnen an sie herantrugen. Doch gerade mit der Lebensberatung war es so eine Sache. Denn bei gewissen Themen ging Annabelle nicht wirklich aufs Ganze. Probleme in der Ehe und mit der Sexualität wurden nur zögerlich und mit Glasehandschuhen angefasst. Das Thema Scheidung wurde lange unter den Tisch gewischt. Ein Argument war dabei hoch im Kurs, das Argument, es lohnt sich für die Frau nicht. Die geschiedene Frau wurde so lange als Problem einer Minderheit behandelt, ganz nach der Devise, die die Annabelle in den frühen 1950er Jahren postulierte. Zitat:
Nehmt euch zusammen und lächelt, auch wenn es euch tötet.
Bei delikaten, nicht konformen Beziehungs- und Sexproblemen schaute die Freundin aller Frauen nicht immer genau hin. Stattdessen schenkte sie den Frauen in der Schweiz anderweitig Gehör, so rückte sie sie zunächst einmal optisch in ein besseres Licht. In einer großen Aktion suchte Annabelle 1961 Covergirls in der Bevölkerung. Für einmal war die Frau von der Straße gefragt. Zitat: keine Schönheitsköniginnen, keine Mannequins, sondern Gesichter, die etwas ausstrahlten, die Lebensfreude, Nachdenklichkeit und Herzenswärme vermittelten. Die Frauenzeitschrift versuchte damit, sich lebensnah zu geben und junge Frauen als neue Leserinnen zu gewinnen. Viele Frauen waren begeistert von dieser Aktion. Doch diese Umgarnung verfing langfristig betrachtet nicht mehr. Zu groß waren die sich anbahnenden und umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen. Dank der Antibabypille konnten viele Frauen ihr Leben stärker als bisher nun selber bestimmen. Ihre Erwerbstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit nahmen zu. So schien Hans Gmür, ein ehemaliger Radiomann, der 1966 als Chefredaktor zu Annabelle kam, mit seiner Antrittsrede nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit.
Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Schon immer war mir ein Gespräch mit Frauen ganz besonders lieb. Nicht nur, weil ihr Charme, meine Damen, jede Unterhaltung prickelnder macht. Sie besitzen überdies Einfühlungsgabe, Spontaneität und Begeisterungsfähigkeit, die leider bei manchem Mann nach dem 20. Lebensjahr verkümmern und vertrocknen.
Viele Frauen setzten damals weniger auf Charme und begannen mit ihrem Lächeln sparsamer umzugehen. Manch eine Leserin trug nun ihr Problem, ihre Krise in der Ehe, ihre Lustlosigkeit im Bett, die Gewalt in ihrer Beziehung oder die finanzielle Abhängigkeit vom Mann selbst an die Annabelle heran. Partnerschaften auf Zeit und ohne Trauschein erschienen zunehmend als Alternative. Doch nicht nur die Annabelle, sondern auch der schweizerische Gesetzgeber tat sich schwer mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Das Konkubinat blieb weiter verboten im Kanton Zürich bis 1972, im katholischen Wallis bis 1995. Politisch musste da also erst noch etwas in Bewegung kommen. Dass in der Frauenzeitschrift 1967 eine neue Rubrik eingeführt wurde, die sich überhaupt erstmals ausdrücklich mit Politik befasste, machte die Sache nicht wirklich besser. Denn diese Seite für die politisch interessierte Frau wurde im Titel der Rubrik gleich wieder zurückbuchstabiert. Staatskunde für den Hausgebrauch hieß ihr. Damit ließ sich nicht viel Staat machen. Iris Blum.
Rund um 1968, also im Kontext der neuen Frauenbewegung, geriet die Annabelle auch in eine Krise. Diese konservativen Leitbilder waren nicht mehr gefragt. Die Annabelle verlor vor allem bei jüngeren, berufstätigen Leserinnen an Boden. Und viele Frauen strebten nach mehr Bildung, nach außerhäuslicher Erwerbsarbeit. Und die anhaltende Konjunktur bis 1970-71, die verlangte eigentlich auch nach mehr Arbeitskräften auf dem Markt, und der Markt bot dann auch verheirateten Frauen Arbeitsmöglichkeiten, insbesondere das Modell der Teilzeit, sodass sich eben Erziehungsarbeit, Hausarbeit mit einer Erwerbsarbeit außer Haus vereinbaren ließ.
Mit den neuen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt während der Hochkonjunktur zu Beginn der 1970er Jahre geriet Annabelle mitten in die Debatte über eine neue gesellschaftliche Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern und damit zwischen die Fronten. Ein neuer Graben tat sich auch zwischen den Leserinnen auf, jene zwischen den sogenannten Nurhausfrauen und den zunehmend gut ausgebildeten berufstätigen Frauen mit eigenem Einkommen. Die Annabelle versuchte noch 1995 auf alle Seiten hin zu beschwichtigen.
Annabelle möchte mithelfen, dass Frauen endlich damit aufhören, zwischen Berufstätiger und Nurhausfrau, bei uns grundsätzlich Vollhausfrau, zu unterscheiden, die Ledige gegen die Verheiratete auszuspielen und ganz allgemein die Probleme anderer Frauen zu bagatellisieren. Ohne diesem Satz irgendeine politische Färbung geben zu wollen, meinen wir doch, nur miteinander sind wir stark. Wobei miteinander keinesfalls gegen die Männer heißen soll.
Dieser gesellschaftliche Umbruch brachte die größte klassische Frauenzeitschrift der Schweiz in Bedrängnis, sagt die Historikerin.
Man hat auch Artikel verfasst dann etwas später zur Fristenlösung oder auch Sozialreportagen über Fabrikalltag von Frauen, aber das hat eben doch nicht so recht gegriffen. Das hat natürlich auch mit Ambivalenzen in der Leserschaft zu tun, das heißt die Grabenkämpfe in der Realität zwischen berufstätigen Frauen und Hausfrauen, die haben sich dann auch in der Annabelle in Leserbriefen gespiegelt, auf der Seite Psychologie für die Frau, und das wurde eigentlich zum Spagat für das Heft. Das heißt, man konnte es eben nicht mehr allen recht machen. Die Hausfrauen waren frustriert und sahen sich nicht mehr vertreten in diesem Heft, und die jüngeren berufstätigen Frauen nahmen diese Emanzipationsbestrebungen eben nicht ab.
Das Blatt bemühte sich zunehmend um das eine oder andere politische Thema, setzte sich etwa für das Frauenstimmrecht ein und plädierte für Gleichstellung. Die Annabelle war unter Zugzwang geraten, umso mehr, als die Konkurrenz deutscher Titel stärker wurde, wie etwa der Frauenzeitschriften Brigitte und Cosmopolitan.
Konkurrenzprodukte, die eben frecher und etwas modischer und angriffiger daherkamen. In den 80er Jahren konnte dann die Krise eigentlich nur mit Fusion knapp überwunden werden. Das heißt, zwischen 1978 und 1982 hat dann die Annabelle die Konkurrenzblätter L, Frau und Femina geschluckt und in der zweiten Hälfte dann auch mit neuen Themen für junge, berufstätige Frauen die Krise überwinden können.
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre gab sich die Zeitschrift weniger als Freundin aller Frauen, sondern wandte sich vermehrt an die junge, erwerbstätige Frau. Beruflicher Erfolg und Lifestyle wurden wichtig, ganz nach dem Motto «emanzipiert, aber weiblich». Sie platzierte nun auch einmal ein heikles Thema, zum Beispiel häusliche Gewalt.
Sie war für die Abkehr von sehr traditionellen, konservativen Leitbildern sehr wichtig. Aber die Annabel war nie in dem Sinn ein politisches Heft. Das war nicht ihr Hauptanliegen, weil es ist ein Konsumheft, sprich ein Heft mit einem großen Inserateteil, wo ja auch die abgebildeten Produkte an kaufkräftige Leserinnen abgegeben werden wollen, wo eben über Lifestyle berichtet wird, darüber, wie Schönheit und Eleganz sozusagen als auch wichtige Bereiche im Berufsleben erreichen kann, auch mit Hilfe entsprechender Produkte.
Auf der politischen Bühne erzielte die Annabel allerdings dennoch den einen oder anderen Erfolg. Ein Jahr nach dem nationalen Frauenstreik 1991 lancierte sie eine Aktion und forderte Taten statt Worte. Sie sammelte Vorschläge und Ideen von Unternehmen, die mit gleichen Rechten für Mann und Frau ernst machten. Sie schrieb dafür einen Preis von 10.000 Franken aus. Die damalige Chefredaktorin Gina Giesin sagte 1992 am Schweizer Radio:
Das ist eine ganz grosse Bandbreite, die wir hier ansprechen. Das kann von privaten Initiativen gehen, von ein paar Frauen, die aus Not, weil es zum Beispiel ganz wenig Krippenplätze gibt, selber etwas initiieren. Dann wissen wir, dass zum Beispiel eine Bank einen Frauenförderungskatalog aufgestellt und geht jetzt gezielt vor. Ich könnte mir auch vorstellen, das fände ich ganz toll, wenn es einen Personalchef oder eine Personalchefin gäbe, die sich einsetzt für Transparenz bezüglich gleichem Lohn und gleicher Arbeit. Das ist ja nach wie vor nicht verwirklicht.
Der heutigen Chefredaktorin Lisa Feldmann, die im August ihren Posten verlässt, war es ein Anliegen, mehr gesellschaftspolitisch wichtige Themen ins Heft zu bringen, als sie 2004 zu Annabel kam. Für Aufruhr sorgte sie, als sie 2006 eine Petition ins Leben rief, in der Tausende von Frauen verlangten, dass die Armeewaffen nicht in den privaten Kleiderschrank gehören, sondern ins Zeughaus.
Weil es eben auch klar war, dass wir finden, Frauen haben dazu was zu sagen, auch wenn sie gar keine Armeewaffen haben, aber sie sind eben die Betroffenen, deswegen haben wir die Petition lanciert.
Über 17.000 Unterschriften kamen damals zusammen, dass sich sogar das schweizerische Parlament mit der Annabel befassen musste. Eine gewisse Anerkennung dieses Erfolgs musste sogar die SVP eingestehen, die sich mit Frauenanliegen generell eher schwer tut.
Man kommt dem Druck der neuen militärischen Fachzeitschrift Annabel entgegen, dem Druck der Straße.
Der Solothurner SVP-Nationalrat Roland Bohrer und bürgerliche Politiker machten geltend, es sei eine Zwängerei, die Armeewaffen aus dem Haushalt zu verbannen. Aber nicht nur linke Frauen, sondern auch freisinnige und christlich-demokratische Parlamentarierinnen hielten, unterstützt von der Annabel, dagegen, wie etwa die damalige Tessiner CVP-Nationalrätin Chiara Simoneschi.
Non è una Zwängerei. Assolutamente, ma è un nostro dovere, credo, di manifestare qui la differenza anche tra donne e uomini in una di queste cose così importanti.
Im Rückblick auf die Anfänge der Annabel, die heute 75 Jahre alt wird, hat sich die gesellschaftliche Position der Frauen in der Schweiz enorm verändert. Seit kurzem ist in der Frauenzeitschrift ein weiteres Thema en vogue, das die Gemüter erregt. Eine Frauenquote von 30% in der Unternehmensführung von Betrieben mit mindestens 200 Angestellten. Dazu die Chefredaktorin der Annabel, Lisa Feldmann.
Das ist ja um uns rum in den meisten Ländern sehr stark auf dem Tapet. Ausgerechnet Italien hat die Quote eingeführt, Frankreich kurz davor. Es gibt Länder, die schon einige Jahre erfolgreich damit operieren. Und wir denken eben, das ist ja nachdankenswert auch in der Schweiz, weil ich glaube, wir kommen gar nicht dran vorbei, diese ganzen gut ausgebildeten Frauen endlich mal auch reinzulassen in die Jobs.
Doch der Tamedia-Verleger Pietro Supino will von solchen politischen Kampagnen nichts wissen. Sie würden nicht zu den Aufgaben der Medien des Verlags gehören, ließ sein Mediensprecher in der letzten NZZ am Sonntag verlauten. Wären die Vorbereitungen im letzten Herbst nicht schon weit fortgeschritten gewesen, wäre diese Kampagne abgesagt worden, sagt noch Chefredaktorin Lisa Feldmann. Dass sie ihren Posten im August verlässt, habe damit aber nichts zu tun, sagt sie weiter. Ob solche politischen Einmischungen wie die Petition Waffen ins Zeughaus oder eine Kampagne für eine Frauenquote in der Wirtschaft bei den Leserinnen ankommen, ist schwer zu beurteilen. Die Frauenzeitschrift hat heute rund 70.000 Abonnentinnen, eine Zahl, die seit Jahren stabil ist.
Die Hauptrückmeldung für uns ist die unglaublich große Loyalität. Also wir haben jetzt im Zuge dieses 75-jährigen Jubiläums nach langjährigen Abonnentinnen geforscht und wir haben tatsächlich Abonnentinnen seit 1941, also die immer, seitdem die Annabelle abonniert haben, was ich enorm finde. Ich glaube, dass die Annabelle soll, und das ist das große Ziel, und wenn wir das erreichen, sind wir eigentlich am stolzesten, so eine kontinuierliche Begleiterin sein. Das heißt, es gibt keine großen Aufs und Abs. Du bist mit den Themen, die dich interessieren und die dich aufregen und empören, aufgehoben. Du wirst aber auch inspiriert, du bist nett unterhalten. Also ich glaube, es geht eigentlich darum, vor allem eine loyale Leserin zu haben.
Eine loyale Leserin begleitet von einer Zeitschrift, die dem gesellschaftlichen Zeitgeist folgt.
Ich denke, wir sind sehr nah, und das ist ganz wichtig, ganz nah an dem, was die Frauen wirklich interessiert, und sollten uns darum auch kümmern, weil ich glaube, immer dann, wenn wir uns ein bisschen zu weit zurücklehnen, wird es problematisch, und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, da wach zu bleiben.
Die Annabelle folge so weiterhin ihrem anfänglichen Anspruch, die Frauen durchs Leben zu begleiten und dabei ganz nah an ihren Lebensrealitäten zu sein. Lisa Feldmann meint zum Schluss auf die Frage, was die größte Schwierigkeit der Frauen in der Schweiz in den nächsten Jahren ausmache.
Also ich glaube, das größte Problem ist nach wie vor die Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Wir haben nach wie vor das Problem hier, dass die Kinderbetreuung sehr kompliziert und auch sehr teuer ist. Das heißt, die meisten Frauen, die ich kenne, die eine große Ambition auch haben in dem Beruf, den sie erlernt haben, kommen irgendwann in Schleudern. Spätestens beim zweiten Kind geht es los, beim dritten Kind ist dann eigentlich fertig, lustig. Das ist momentan, und es kommt immer wieder und in allen Bereichen immer wieder auf uns zu, das große Thema, was noch ein paar Jahre beschäftigen wird.
Sie hörten Chefredaktorin Lisa Feldmann in einer Sendung zu 75 Jahren Annabelle. Und das war Kontext mit Sabine Bitter.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.